Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust auf eigene Faust, Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht zurückkommt? In Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen zur 22. Folge von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten von den schönsten Plätzen dieser Welt. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Und keine Sorge, ihr müsst nicht mir die ganze Zeit zuhören, vom Segeln verstehe ich nämlich überhaupt gar nichts. Aber zum Glück ist eine echte Fachfrau hier bei uns und hier ist sie. Niemand macht eure Einkommensteuer schneller und besser und niemand prellt euer Finanzamt nachhaltiger als die Steuerfrau. Hier ist sie, die Uli. Servus Uli.
Hallo Peter. Was ist denn das jetzt bitte für eine schräge Intro? Du hast dich da irgendwo, glaube ich, im österreichischen Wörterbuch in der Spalte geirrt. Das ist die andere Steuer.
Ah, sind wir hier nicht? Sind wir hier nicht beim Finanzberatungs- und Unternehmensberatungspodcast?
Nein, bitte alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt glauben, sofort abdrehen und auf keinen Fall weiterhören, weil mit Einkommensteuer habe ich nichts am Hut.
Nein, aber die kriegen ja jetzt tolle Tipps, wie sie in Krypto investieren können und in meinen neuen NFT-Drop und in mein Fintech-Startup, das natürlich überhaupt keine Betrugsmasche ist.
Ja, also wenn das so ist, dann jetzt unbedingt, also jeder, der unbedingt betrügen möchte, der ist genau richtig, prellt das Finanzamt und hört uns jetzt zu.
Ja, vor allem, es ist so ein Komm-in-die-Gruppe-Schmäh. Also die WhatsApp-Gruppe, wo ihr dann so tolle Investments machen könnt, die sage ich dann aber erst zum Schluss.
Also ihr müsst jetzt zuhören.
Nein, wir sind natürlich hier bei Steuerfrau, dem Segel-Podcast. Lasst euch jetzt von mir nicht pflanzen da ein bisschen. Ich habe mir nur gedacht, weil letztens kam nämlich die Frage, wirklich ernsthaft die Frage auf, man lernt sich gerade kennen, ja, und was machst du so? Ja, ich habe so einen Podcast, der heißt Steuerfrau. Aha, wirklich, und ihr macht es da Finanzen. Nicht ganz.
Finde ich aber lieb.
Ja, es war mein Vater.
Okay. Der hat offenbar mit Segeln eher weniger zu tun, oder?
Eher wenig, und wir haben uns, also es ist wäre jetzt auch eine Übertreibung zu sagen, ich habe ihn erst gestern kennengelernt. Nein, also tatsächlich, also ja.
Okay, das heißt, du warst gar nicht allzu sehr verwundert über diese Verwechslung.
Nein, war ich nicht. Ich fand es trotzdem lustig, dass man das verwechseln kann.
Ich finde es auch nicht.
Ja, ich fand es irgendwie sympathisch.
Ja, und vielleicht haben wir ja Glück und der eine oder andere, der mit Segeln bisher nie zu tun hatte und sich eigentlich gar nicht großartig dafür interessiert hat, ist aufgrund dieser Verwechslung hängen geblieben und ist jetzt unser großer Fan.
Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich könnte ja auch die Kategorie einfach auf Steuern und Finanzen ändern. Schauen wir mal, was passiert. Nein, machen wir natürlich nicht. Du Uli, Kategorie ändern und gute Nachrichten. Wir haben es in den Reise-Podcast-Chart von Österreich geschafft.
Ja? Und wo?
Ja, wirklich.
Wir haben es hineingeschafft an letzter Stelle oder sind wir gut platziert?
Ja, also es ist jetzt nicht, also wir waren unter den Top 100 Podcasts. Also,
von 105 oder wie?
Ja, von 100 halt. Also,
unter den
die genaue Platzierung weiß ich, wir waren in den Top 100, die genaue Platzierung habe ich jetzt vergessen, also wir waren irgendwie so 98 oder so. Ja,
aber
also, wir waren top. Das also Top 100 Podcast finde ich schon mal super, ja. Ja. Aber Uli, ich habe gehört, du hast ja noch eine kleine Überraschung für uns, weil wir haben wieder Zuschriften bekommen, was das Dingi betrifft.
Ja, das stimmt. Die Vorschläge reißen nicht ab und wir haben wieder ein paar lustige Ideen bekommen und die müssen wir euch jetzt natürlich präsentieren, weil wir ja dann irgendwann demnächst noch einmal eine Abstimmung mit Jury und ganz strikt machen wir das, glaube ich, so ganz vorschriftsmäßig die Abstimmung. Das wird notariell beglaubigt und so. Das haben wir schon vor, oder?
Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Also die einzige Regel ist eigentlich nur, dass der Captain das nachher aufs Dingi malen muss, also worauf wir uns alle sehr freuen.
Ja, das werden wir auf jeden Fall filmen. Das wird nicht nur fotografiert, sondern da gibt es dann einen Livestream davon.
einen Livestream, wie der Captain einen Namen aufs Ding gepinselt hat. Da freuen wir uns jetzt aber alle. Ja, was könnte denn da jetzt auf dem Dingi draufstehen?
Ja, also da könnte zum Beispiel mal, es geht ja eben nicht nur um den Namen, sondern wir haben ja letztens schon gesagt, er wird sich da künstlerisch austoben. Das heißt, im Idealfall wird das dann ein Name sein, zu dem man dann auch ein entsprechendes Bild malen kann. Und da habe ich schon mal was ganz Nettes, weil die Marion hat uns geschrieben, Wasserratte wäre doch schön, weil niemand außer einer Wasserratte steigt auf so ein winziges Boot.
Mhm. Ja, lässt sich auch bildlich schön umsetzen.
Und
so
eben.
Eine kleine Ratte mit so Piraten-Dreispitz oder so irgendwas.
So süß, das oder? Nicht. Kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja. Ja, 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 ja. Es ist dann der Name, also das Bild dazu zum Namen macht es dann richtig komplett, finde ich.
Eben. Ja. Und der Daniel, der offenbar unsere Stimmungslage extrem gut kennt und weiß, dass eigentlich Endzeitstimmung an Bord herrscht, der hat gemeint, wir könnten es doch Last Chance nennen.
Finde ich gut. Der hat entweder sehr viel von unseren, also der hat wirklich alle Folgen vom Podcast gehört oder er war schon mal bei euch an Bord. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten.
Okay.
Gefällt mir aber sehr gut.
Ja, schon, gell?
Ja.
Ja.
Desperate Measures wäre auch noch so eine, wäre noch mein Vorschlag zu dem Thema.
Wäre dein Vorschlag, aber du warst ja noch nicht an Bord. Also, aber du hast immerhin alle Folgen gehört.
Ja, aber ich bin leider nicht stimmberechtigt, habe ich gehört. Also die Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Ja, das steht im Kleingedruckten. Dann hat uns noch der Ernst geschrieben und der Ernst ist ein Pragmatiker offenbar. Der hat sich nämlich gedacht, es gibt ja so viele Leute, oder vielleicht gehört er ja selbst dazu, die sich keine Namen merken. Und wenn man dann von der Hafenbehörde gar gefragt wird, okay, da bitte tragt den Bootsnamen vom Dingi ein und du stehst völlig blank da und das fällt da einfach nicht mehr ein. Deswegen hat er ernst gemeint, wir sollten es einfach Dings nennen.
Dings. Ja, finde ich gut. Ja. Mein Boot, ja, das Dings. Ja,
eben,
Dings halt.
Eben, das vergisst nie. Also, das vergisst sich
ja, nie. Also, Ich hatte mal eine Lehrerin, die hat immer gesagt, ja, wenn man Dings sagen kann, kann man alles sagen.
Was siehst du?
Ja, weißt du, so klassisch österreichisch, ja, Dings halt, ne?
Ja, genau, das war wahrscheinlich in Ernst seine Lehrerin auch.
Ja, sehr gut, Ernst, das finde ich sehr gut. So kommt man auch durch jedes Formular, finde ich.
eben, ich sage ja, sehr praktisch veranlagter Mann. Und dann hat uns auch noch eine Nachricht vom anderen Ende der Welt erreicht. Und zwar haben wir liebe Grüße zugeschickt bekommen von der Segeljacht Destiny. Die sind gerade, haben sie geschrieben, auf den Tuamotus. Genauer gesagt auf Tahania.
Tuamotus.
Tuamotus, ja, genau. Auf Tahania.
Ich habe noch Tahania, jetzt ist mir alles klar. Was sind Tuamotus und was machen die auf Tahania und wo ist das bitte?
Okay, ich werde ein bisschen klugscheißen, weil ich bin, habe ja Kulturanthropologie studiert und zufälligerweise.
Ja. Und du moderierst jetzt überhaupt nicht drüber, dass du gerade googelst.
Das brauche ich nicht googeln, weil lustigerweise war das Thema meiner Diplomprüfung war Ozeanien, also sprich der Pazifik. Und die Tuamotus sind Pazifikatolle. Also die sind in der Nähe von den Isle Société, also den Gesellschaftsinseln.
Ich glaube, die sind Gesellschaftsinseln.
Ja, Tahiti.
Wir erkennen sie nicht, ich habe keine Ahnung.
Tahiti.
Ah, okay, ja? Das sagt man was. Ja. Tahiti. Ja. Dort, okay. Genau. Das ist aber auch eher, da ist aber auch eher so viel Nichts.
Da ist ganz viel Nichts, weil die Tuamotus, das sind wirklich so ganz flache, kleine Atolle. Also gibt es wirklich unzählige, die meisten sind gar nicht bewohnt, meines Wissens. Und du hast einfach dort sehr viel Wasser und sehr viel Himmel und sehr viel.
Und viel Pazifik.
Pazifik und Palmen und Wind.
Okay, muss man glaube ich aber auch ein besonders hartgesottener Typ sein, dass man sich das antut, oder?
Na, hartgesotten musst du sicher nicht sein, weil das ist paradiesisch. Also musst eher,
ja, aber dort hinsegeln.
Du musst eher hinsegeln, das schon, weil unter 5 Wochen geht sich das nicht aus.
Ja, das meine ich ja. Also das klingt jetzt nicht nach so einem Wochenendspaß für die ganze Familie.
Das würde ich niemandem übers Wochenende empfehlen, weil da wird man sich ein bisschen verkalkulieren. Ein paar Stunden länger.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall riesig. Vielen, vielen Dank für liebe Grüße zurück. Wir können jetzt aktuell beide nur das Weinviertel anbieten, glaube ich. Aber wir freuen uns trotzdem sehr.
Ja, ich habe mich echt gefreut. Und Sie haben dann auch noch gefragt, weil ich habe beim letzten Facebook-Beitrag und Insta habe ich eine von den Karikaturen vom Captain gepostet. Und wir haben ja im letzten Podcast die 7 absurdesten Gründe gegen das Segeln aufgelistet. Und da zu diesen 7 Gründen hat der Captain 7 Karikaturen gezeichnet. Und einer der Gründe war ja, also die Frage war, wo ankert ihr am Atlantik? Und der Captain hat ganz klar gesagt, wir ankern auf einem Wal.
Wenn wir einen erwischen,
ja. Wenn wir einen erwischen, weil die Ankerkette ja eben nicht auf 5000 Meter runterreicht. Und da diese Karikatur habe ich eben gepostet und die hatte der Crew von der Segeljacht Destiny anscheinend richtig gut gefallen. Und jetzt haben sie die Frage gestellt, welchen Köder wir auf unseren Anker hängen, damit der Wal anbeißt. Das finde ich doch nett, oder?
Und welchen? Immer, die fressen doch Plankton. Da müssen ganz viel Plankton dran kleben,
ja,
oder?
Ja, diese Kleinstlebewesen, Grill heißt es, ja. Und es ist ganz simpel. Also wir führen mehrere Tonnen an Futtersäcken mit, die vollgefüllt sind mit Grill und das ist unser Wal, unser Walfangfutter.
Ja, wunderbar. Ja. Hätte man das auch geklärt. Also so ankert man auf Walen. Genau. Liebe Tierschützer, bitte, bitte, bitte weghören. Das wird, glaube ich, noch ganz schwierig für euch. Ja,
ich hab mich gewundert. Weder Greenpeace noch die Veganer-Mafia hat sich auf unseren letzten Podcast hin gemeldet. Also,
Veganer-Mafia, Uli, bitte.
Entschuldigung. Okay, ich habe nichts gesagt. Schneid's raus.
Oh Gott. Nein, bei der Produktion dieses Podcasts kamen keinerlei Fische zu Schaden, außer der eine, den wir schon besprochen haben.
Genau.
Aber der war technisch gesehen auch schon tot. Also.
Eben. Der war schon tot und im Gegenteil, er wurde Futter für andere Fische. Also es war in Wahrheit ein Gnadenakt.
In Wahrheit haben wir den Kreislauf des Lebens weiter befeuert. Ja. Liebe Uli, welchen Kreislauf befeuern wir denn heute weiter? Ich vermute mal den des Wahnsinns.
Ja, den des Wahnsinns, der Pannen und der Absurditäten.
Ah, wunderbar. Ja. Also dasselbe wie jede Woche.
Genau. Na, aber ein bisschen Intelligenz ist diesmal ausnahmsweise auch dabei.
Okay, dann höre ich sofort auf mitzureden, da habe ich keinen Auftrag.
Also ich glaube, du hörst auf mitzudenken.
Ich habe noch nicht angefangen mitzudenken, bitte.
Okay, dann bemühe dich am besten gar nicht.
Genau, also ich bemühe mich jetzt nicht, ich lehne mich jetzt zurück und mache das, was ich immer tue, ich stelle blöde Fragen. So, los geht's, Uli, walte deines Amtes.
Also, wir hüpfen diesmal nach Lanzarote. Lanzarote gehört zu den Kanaren. Und
das ist eine sehr beliebte Urlaubsinsel, ja. Vor allem bei unseren deutschen Nachbarn, habe ich gehört.
Ja, aber gar nicht nur bei den Deutschen, sondern auf den Kanaren, also sind eigentlich die Touristeninsel, sind alle so regionsweise von verschiedenen Landsleuten besiedelt. Also es gibt Täler, da sind nur die Italiener unterwegs und andere, da hört man nur Engländer und dann eben wieder Deutsche und so weiter und so fort. Skandinavier, alles Mögliche.
Also da hat jeder so quasi seine eigene Kanareninsel besetzt.
Ja, nein, nicht die Inseln, sondern die Ortschaften oder die Täler.
Also die einzelnen, einzelnen Ortschaften. Ja, das ist mir in Griechenland aufgefallen. Ja.
Ich glaube, das liegt an den Reisebüros. Die haben da ganz einfach die Verträge mit den Hotels und ja.
Ja, das ist ja genau der Grund, warum die Chinesen alle nach Hallstatt stürmen, weil das in den örtlichen Reiseunterlagen irgendwie geführt wird und alles dann ganz scharf drauf.
Ich glaube auch, dass das der Grund ist, ja.
Weil man könnte ja Zell am See auch reinnehmen. Ich meine, ja, aber okay.
Das stimmt, aber gut, also, wer weiß, das sind dann wahrscheinlich die Skandinavier unterwegs.
Möglicherweise. Also auf den Kanaren hat sich jeder Urlaubsort sein eigenes Klientel gezüchtet, okay? Mhm. Und auf Lanzarote sind es auch alle?
Sind es auch alle. Wir haben eigentlich in allen Ortschaften alle möglichen Menschen gesehen. Aber Lanzarote ist gar nicht so überlaufen wie Teneriffa und Gran Canaria. Also ist ein bisschen schöner. Ja, also jedenfalls, wir sind von Marokko im Dezember auf die Kanaren gesegelt und unsere erste Anlaufstelle war eben Lanzarote. Da waren wir in so einem kleinen Hafen, also ganz eine kleine Ortschaft im Osten von der Insel, in Puerto Calero.
Was heißt das?
Ich bin überfordert. Puerto ist der Hafen.
Ah, ja, danke, Uli. Gerne. Steuerfrau, der Bildungspodcast.
muss ja manchmal auch irgendwas nicht wissen, sonst komme ich total unsympathisch rüber.
Das ist natürlich vollkommen richtig. Okay, okay. Also, Puerto Calero, was gibt es dort?
Also in Puerto Calero gibt es in erster Linie ganz, ganz viele Segler. Und ansonsten gibt es eigentlich eher wenig. Aber es ist eben so eine nette, überschaubare Ortschaft mit ganz niedrigen Häusern, keine Hochhäuser, keine Betonburgen. Also eigentlich wirklich lieb zum Spazieren gehen und zum Seele baumeln lassen. Und uns hat das extrem gut getan, weil in Marokko haben wir wirklich grimmige Verhältnisse gehabt und dann sind wir ja eigentlich nur 300, 400 Meilen weiter gesegelt und auf einmal war wieder Sommer und das war um Weihnachten herum und das hat uns echt gut getan. Also Lanzarote hat uns wirklich gefallen.
Puerto Calero muss ein sehr reicher Hafen sein, sehe ich gerade.
Warum?
Die haben so goldene Anlegeteile, wo man die Schiffstaue drumwickelt auf ihrer Webseite.
Könnte mir vorstellen, ich würde jetzt da nicht enttäuschen, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich aus Gold sind.
Ich glaube es nicht. Okay, ja, schade. Ja. Schaut aber auf jeden Fall sehr, sehr hübsch und beeindruckend aus.
Ja, und es ist wirklich feine Stimmung, sehr entspannt dort.
Ja, wirkt so ein bisschen, wirkt sehr überschaubar vor allem.
Ja, also hat uns wirklich, also war perfekt für diese Phase unserer Segelreise und da haben wir uns auch richtig erholt. Also wir haben schon ein bisschen natürlich herumgebastelt, vor allem musste der Captain die Schäden ausbessern, die wir in Marokko erlitten haben durch die schlimmen Wetterbedingungen. Da ist einiges an Bord zu Bruch gegangen und zwar im Hafen, weil die Klampen ausgerissen waren, die Leinen waren gerissen, die der Rumpf war beschädigt und das Schiff war das mit Fischschuppen übersät.
Wie das? Ja, wir sind einen kleinen Unfall und seid sie den Fischhighway quer reingefahren? Oder?
Nein, viel banaler. Wir sind in einem Fischerhafen gelegen und es war so stürmisch, dass die Fische schuppen, weil die Fische sind da gleich an Ort und Stelle ausgenommen und entschuppt worden. Und die Schuppen hat es halt einfach auf unser Boot geweht. Und weil wir dort 3 Wochen gelegen sind, also bei 3 Wochen permanenter Fischschuppenflut, bleibt so einiges hängen.
Fischschuppenflut muss man einmal rausbringen, ja? Fischschuppenflut, schönes Wort. Okay, das stelle ich mir geruchlich sehr toll vor.
Das war fantastisch. Also wenn jemand eine Fischallergie hat oder Fisch so gar nicht riechen kann, dem rate ich ab, in Marokkos Fischerhäfen längere Zeit zu verweilen.
Okay, ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr geschmackig.
Ja, und das war eben dann, wie gesagt, Puerto Calero war dann einfach so, ja, Sommer und schönes Wetter, die Leute entspannt, wir haben eine super Infrastruktur gehabt, sprich, wir hatten wieder Strom und Wasser und wir hatten wieder Spiritus zum Kochen und wir haben die Leute ja wieder verstanden, weil die Spanisch geht ja noch und ja, es war eine Erholung.
Also im Vergleich zu Marokko 10 von 10 Punkten?
Ich meine, Marokko kriegt auch ganz viele Punkte und zwar Abenteuerpunkte, aber in puncto Infrastruktur müssen wir ein paar Abstriche machen.
Ja, ich verstehe. Ja, vor allem. Und kein Alkohol.
Ja, kein Alkohol und kein Spiritus zum Kochen.
Ja, okay. Ja, das, ach so, ja, weil Spiritus könnte man ja zur Not auch saufen. Genau. Ne?
Mhm. Fällt unter das Alkoholverbotsgesetz.
Ah, wirklich? Ja. Oh, das ist bitter. Okay.
Ja, und dann haben wir eben auch Ausflüge gemacht. Wir waren insgesamt einen Monat auf Lanzarote. Und haben uns die Insel angeschaut, haben dann sogar ein Auto gemietet. Und Lanzarote ist ja wirklich eine sehr spannende Insel, weil die relativ junges Vulkangestein hat, weil da noch im 19. Jahrhundert der letzte Vulkan ausgebrochen ist. Und du hast also wirklich so schwarzes Lavagestein, wenn du die Insel von oben anschaust, also so, wenn man mit dem Flugzeug drüber fliegt, ein Viertel oder mehr sogar der Insel sind komplett schwarz, also Lavagestein. Und das Interessante ist aber, dass in diesen schwarzen Geröllhalden Wein wächst.
Okay, das stelle ich mir jetzt ein bisschen absurd vor.
Ja, wir haben das zuerst gar nicht erkannt, weil es war, wie gesagt, Dezember und da sind ein paar so mickrige Pflanzen in so Vulkan, also in so Kratern gewachsen und um diese Krater waren so halbkreisförmige Mauern und das Ganze terrassenförmig aufgebaut und wir haben uns gedacht, was sind denn das für Pflanzen, aber als echter Weinviertler haben wir das dann relativ rasch erkannt, das waren Weinreben.
Okay, und die wachsen besonders gut auf Vulkangestein?
Ja, das habe ich jetzt, gebe ich ehrlich zu, gegoogelt. Weil Vulkanasche ein Feuchtigkeitsspeicher ist und in der Nacht wird dann das Wasser auch über den Tau abgegeben und damit haben die ausreichend Wasser, die Reben.
Ah, verstehe, okay. Ja, da hätte man im Weinviertel, hätte man da mal einen gescheiten Vulkan, hätte man jetzt auch schöne Ernte.
Ja, ja, aber wir Weinviertler wollen ja keinen Vulkan. Ne? Wir wollen keine Fluten.
Wir wollen ja keine Vulkan. Immer diese Bürgerlisten gegen den Vulkanbau.
Ja, ja, das ist also typisch, oder?
Typisch.
Die Österreicher müssen immer nur jammern und meckern, sind gegen alles.
Ja, und immer dagegen sein. Ja, 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 okay. Ja, ja. Wie würden wir den Weinviertler Vulkan nennen?
Den Weinviertler Vulkan? Ja, da könnten wir jetzt auch wieder unsere Hörerinnen und Hörer fragen.
Ja, ich bin ja auch für so Weinspucker oder so.
Weinspucker. Der grüne Weinspucker.
Aber, oh Gott. Aber wie heißt der Vulkan auf Lanzarote, weißt du das?
Da gibt es ganz viele Vulkane.
Also, ach so.
Es gibt nicht nur einen großen, sondern da gibt es ganz viele, weil das ist eine Besonderheit im 18. Jahrhundert bei dem größten Vulkanausbruch der neueren Geschichte, da sind 32 Vulkane entstanden innerhalb von 5 Jahren. Und zwar ist da die Erde aufgebrochen. Und da habe ich nämlich sogar einen Text gefunden von einem Pfarrer, der zu dieser Zeit dort gelebt hat. Und der schrieb aus dem 18. Jahrhundert, ich lese es jetzt einfach einmal vor, um 9 Uhr abends öffnete sich plötzlich die Erde, ein gewaltiger Berg, aus dessen Gipfel Flammen schossen, bildete sich. Also da ist wirklich eine Erdspalte hat sich aufgetan und der Vulkan ist da praktisch rausgewachsen sozusagen. 19 Tage lang brannte die Erde und wenige Tage später brach ein neuer Schlund auf und der Lavastrom ergoss sich über Timanfaya. Und Timanfaya ist jetzt heute Nationalpark, das haben wir besucht. Und da siehst du eben diese Vulkankrater, die sich damals gebildet haben und die jetzt erkaltet sind. Und ja, das ist jetzt eben für die Erdgeschichte ist es eben wirklich ganz neues Gestein, weil ja 200 Jahre alt.
Ich stelle mir das gerade so super vor, da sitzt du ganz gemütlich auf Lanzarote auf deinem Weinberg und auf einmal geht da auf deinem Weinacker quasi da der Vulkan auf. Das ist aber auch so richtig Mörderpech, oder?
Ja, das ist also wie so ein Höllenschlund, der sich da auftut, oder?
Jetzt ja, toll.
Eine riesige Spalte und da wird Feuer rausgespuckt und auf einmal wächst vor deinen Augen ein neuer Vulkan.
Ja, das stelle ich mir schön vor, wenn du da bei der Versicherung anrufst und sagst, ich möchte bitte einen Schaden melden. Der Höllenschlund hat sich auf meinem Grundstück aufgetan. Was machen wir?
Und da steht jetzt auf einmal da, wo meine Garage war, ist jetzt auf einmal ein riesiger Vulkankegel. Können wir den bitte wegräumen?
Genau. Mein Schaden, ja, Schaden beziffern kann ich jetzt schlecht, aber schickt es einmal einen Sachverständigen vorbei, dass ich das bitte anschaue.
Genau,
danke.
Aber er soll eine Schaufel mitnehmen, dann muss erst mein Auto aus dem Vulkankegel rausgraben.
Genau, da stellen wir uns eine sehr lustige Diskussion mit der Versicherung vor. Ja, es könnte spannend
werden. Ich glaube, der würde sagen, wissen Sie was, schlafen Sie sich einmal Ihren Rausch aus und rufen Sie dann morgen noch einmal an.
Genau, belästigen Sie mich nicht weiter.
Oder welche Drogen nehmen Sie, die brauche ich auch.
Ich hätte auch gern was davon, genau.
Ja, das.
Ja, auf jeden Fall, also okay, Lanzarote, so rein landschaftlich spannend, aber nicht ganz ungefährlich, wenn der Höllenschlund wieder aufgeht. Ne?
Ja, das stimmt. Also wir haben es knapp erwischt und sind eben 200 Jahre danach erst hingekommen. Also war alles gut.
Aber die sind jetzt nicht mehr aktiv. Also das war jetzt vor 200 Jahren einmalig und dann sagt man, ja, wird schon nichts mehr sein.
Ja, also vor 1824 ist dann der letzte Ausbruch verzeichnet worden. aber es kann jederzeit soweit sein. Also mit seismischen Messungen wird es natürlich permanent überwacht. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass unvermutet jetzt der Vulkan ausbricht, ist unwahrscheinlich, aber ist gering, aber theoretisch kann es schon. Also es ist nicht erloschen. Und zwar ja auf allen Kanarischen Inseln, weil es war ja erst vor 2 Jahren, glaube ich, war dieser große Vulkanausbruch auf La Palma. Das ist die Insel westlich von Teneriffa.
Ja, da war ja auch wieder irgendwie der Flugverkehr eingeschränkt. Ja, da war ja auch wieder.
Da sind Menschen ums Leben gekommen, Häuser zerstört worden. Also, es war eine ziemlich dramatische Geschichte damals.
Okay, ja, tolles Urlaubsgebiet. Schön.
Ja, also.
So, ich wohne im spanischen Pompeji. Großartig.
Genau. So, wer sich vor Feuer fürchtet, sollte dort nicht hinfahren.
Okay, also ich merke schon, du und ich in den Reisezielen, wir sind da völlig inkompatibel, wir zwei.
Ich habe auch das Gefühl, du magst keine Fische. Tiefes Wasser ist dir nicht geheuer.
Absolut nicht.
Vulkane magst du auch nicht. Also,
Schlangen und gefährliche Viecher auch nicht.
Ja, du bist schon sehr eingeschränkt in deinem.
Darum habe ich ja dich, du setzt dich all diesen Gefahren aus, das ist ja schön.
Genau, und du erlebst sie dann aus zweiter Hand. Und kannst,
genau, das reicht mir dann auch schon, das ist genug Aufregung für mich.
Genau, du bist so gruselig, gell? Also dann kannst du dann wieder nicht schlafen. Also nach so einer Aufnahme bist du dann immer ganz aufgewühlt. Gell?
Ja, ich brauche immer 2 Tage, bis ich dann wieder schlafen kann. Das kriege ich Albträume von der Uli und ihren verwegenen Abenteuern.
Und den Höllenschlund.
Und der Ulis Höllenschlund, ja super, toll, danke.
Ja, was wir sehr spannend gefunden haben, es gibt einen berühmten Künstler auf Lanzarote, oder gab, das ist Aman Ricke, und dessen Wohnung aus den 60er Jahren haben wir besucht, und die ist wirklich interessant. Er hat nämlich durch Zufall im Lavagerölgebiet einen Bereich entdeckt, wo so Lavablasen sich, also Luftblasen sich gebildet haben, riesige unterirdische. Und er hat dann in dieser Region hat er sein Haus gebaut und hat diese Blasen mit eingebaut. Und also er hat eben teilweise unterirdisch gewohnt, aber hypermodern, also in den 60er Jahren hat er das gebaut. Und es ist wirklich so extrem stylisch. Also wenn du jetzt einen Film in den 60er Jahren gestalten wollen würdest und du würdest es so stylisch wie möglich machen, dann solltest du dort Anleihe holen, weil alles, was einem da so spontan einfällt zu den 60er Jahren mit diesem ganzen Kunststoff und schrille Farben und diese runden Möbel und so weiter, also das hat er alles gehabt, und da hat er eben in diesen Blasen hat er seine Wohnräume gehabt. Und da hat er so Palmen rauswachsen lassen Plexiglasröhren gehabt, wo er dann eben so draufschauen können. Also wirklich sehr künstlerisch.
Und er hat sich sein Wohnhaus da quasi in den Vulkan gebaut. Mhm. Okay. Ja. Wir sind uns sicher, dass es nicht irgendein James Bond-Schurke war, der da irgendwelche größten wahnsinnigen Pläne verfolgt hat.
Ich bin mir nicht so sicher, weil an das hat es mich tatsächlich erinnert, an diese ganz, ganz alten James Bond aus den 60er Jahren.
Ja, so klingt es ja auch. Das ist dann so einer, der dann so eine tolle, das ist dann so der klassische Typ, der dann so eine tolle Kreissäge hat oder einen Laser, der den Mr. Bond zerschneidet, aber ganz langsam, damit er noch seine Ansprache halten kann. Seine 5-minütige, um zu erklären, auf welche raffinierte Art und Weise er jetzt den Mr. Bond zerstückelt, den er natürlich auf herkömmliche Art und Weise schon längst umbringen hätte können, aber wir kennen ja alle, wie das funktioniert. Ja,
also das kann man sich dort wirklich optimal vorstellen. Das passt perfekt hin.
Sehr gut. Also James Bond Abenteuer-Themenpark ist gesichert.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Ja, das klingt ja schon wieder mir nach meinem Ausflug.
Da wäre ich schon wieder dabei. Kannst du dir schon wieder gut vorstellen, gell?
Ja, da würde ich einen geschüttelten Martini schlürfen und kann man schon machen.
Und ein bisschen mit dem Laserschwert herumfuchteln.
Das ist nicht James Bond.
Das war jetzt Krieg der Sterne.
Ja, das war jetzt Star Wars, Uli.
Okay.
Das ist was anderes. Andere Film.
Okay. Ist, ja, aber ähnlich, oder?
Fast. Ja, fast. Oh Gott.
Vielleicht sollten wir mal einen Filmpodcast machen. Da bin ich gut beim dumme Fragen stellen.
Oh Gott, bitte nicht. Ja. Ich habe einmal in einer Geschichte, das war einfach nur, weil ich es schnell hingeschludert habe, so den letzten Satz, habe ich wirklich statt Star Wars Star Trek geschrieben. Mhm. Alter, diesen Shitstorm. Ja,
das kann ich mir vorstellen.
Es war sensationell. Ja. Ja. Mir ist gleich aufgefallen, wie ich dann damit drüber gelesen habe, über die Geschichte, dass da was nicht stimmt. Aber da war es leider schon 5 Minuten zu spät.
Ja, und in diesen 5 Minuten mindestens.
Ja, war natürlich die Hölle los. Also da habe ich beide Lager gegen mich aufgebracht. Ja,
1000 Trolle, die da.
So wie du jetzt auch wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube, die Verwechslung zwischen Star Wars und James Bond hat noch keiner so elegant und charmant hingebracht wie du.
Eben, und sie ist so absurd, dass es eigentlich schon wieder gut ist, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Also. Vielleicht solltest du mal ein Drehbuch schreiben.
Stimmt. Also ich hätte zumindest schon mal das Setting dafür.
Ja, also genau, also Star Wars auf Lanzarote, wunderbar.
Mit Sean Connery davor, in der Hauptrolle, also der lebt ja nicht mehr.
Ist der schon gestorben, echt? Ich dachte, der wäre unsterblich.
Glaube ich schon. Nein, das ist Chuck Norris, den du meinst.
Achso, ja, stimmt, aber der ist ja auch schon weit über 80.
Aber unsterblich.
Ja, der ist fix unsterblich, der wird 300, easy. Gut, aber zurück nach Lanzarote. Also, was treibt man dort den ganzen Tag, außer sich davor fürchten, dass man vom Höllenschlund gefressen wird?
Ja, wie gesagt, Wein trinken und Künstler-Dasein träumen, weil der Captain hat ja eigentlich dann schon so wirkliche Fantasien gehabt, wie er so ein ähnliches Dasein wie der Manrique führen könnte, weil der war wirklich Hedonist, also man sieht das in der Ausstellung, die Stimmung ist so voller Lebensfreude und voller Spaß und also Christoph war sehr angetan von den Fotos mit den Partygirls und mit den Freunden auf Strand und dann auf den Felsen und die sind da so 60er Jahre halbnackt herumspaziert in der Vulkanlandschaft, also hat ihn sehr inspiriert.
Also die Partygirls hast du aber jetzt bis jetzt sehr gekonnt, verschwiegen.
Ja, die kommen halt auch vor in dem Museum von Manrique und nicht zu wenige, auch sehr prominente.
Ach Gott, ich muss dorthin. Das klingt ja großartig,
ja,
bitte.
Ja, bitte. Also du siehst, es hat alles immer zwei Seiten. Ja? Also auch wohl.
Ja, also James Bond Bösewicht 60er Jahre, wilde Partys, bin ich für am Start. Ja, so, damals, als die meisten Drogen noch nicht verboten waren und so.
Ja, also, damals die guten alten Zeiten mit den Drogen halt.
Die guten alten Zeiten, als man noch Drogen konsumieren durfte, als gäbe es kein Magen.
Als LSD einfach nur Spaß machte.
Genau, als Geschlechtskrankheiten noch eine ganz weit weg waren. Ja, lassen wir das. Genau.
So, wir kehren.
Ja, aber klingt schon mal nicht so schlecht. Also der Captain will sich dort jetzt auch niederlassen.
Ja,
oder?
Also er ist noch auf der Suche nach den richtigen Partygirls, aber dann, glaube ich, geht's los.
Achso, okay. Du spielst in diesen Plänen keine Rolle. Okay, ich merke schon.
Naja, aber eben vielleicht nicht so die lustige Rolle.
Ah, okay. Ja. Also da bist du mehr so das mahnende Gewissen im Hintergrund.
Genau, ich bin die Furie, die im Hintergrund herumkreischt.
Sehr schön. Ja, irgendeiner muss es machen.
Irgendeiner muss ihn zur Raison bringen, wenn es ausartet.
Irgendeine Stimme der Vernunft braucht man halt. Es ist leider.
Wenn es eine kreischende ist.
Genau. Und wenn sie kreischend kommt. Ja, aber ich kann mir das schon vorstellen. Ja, klingt ganz nett. Also Lanzarote, ja, James Bond Bösewicht, Vulkan, super.
Da bist du dabei, wir sind aber, wir sind dann auch noch gesegelt auf Lanzarote, also damit jetzt die Leute nicht glauben, wir sind jetzt dann nur im Trockenen herummarschiert, also wir sind noch gesegelt und da ist uns auch ein kleiner Lapsus passiert.
Okay, wirklich?
Ja, und zwar wollten wir...
Ich kann es kaum glauben, Uli.
Sonst sowas passieren kann, wo wir doch eigentlich perfekt sind.
Grundsätzlich, das wäre doch das erste Mal, dass da was schief geht irgendwo. Ja.
Österreichische Segler machen keine Fehler.
Genau, also geborene Seeleute sind
ja. So ist es. Bitte die Kriegsmarine, die österreichische. Also
ja, sagen, war auch glorreich, ja.
Schon. Und das, obwohl wir noch nicht dabei waren.
Ja, euch hätten es bestimmt gebraucht.
Also jedenfalls hat es so ausgesehen, wir wollten von Puerto Calero ganz in den Süden von Lanzarote segeln, das ist gar nicht so weit und es hat davor ein paar Tage Südwind gegeben und Richtung Süden segeln ist ein bisschen unpraktisch, also haben wir gewartet, bis der Wind dreht und dann sind wir gestartet. Und haben aber nicht bedacht, dass die Welle noch steht. Und wenn die Welle steht, dann heißt es, die Welle bewegt sich noch. Also das klingt ein bisschen komisch, diese Seemannssprache, aber...
die Welle steht, aber sie bewegt sich.
Das heißt, du hast Südwind und da hast dann irgendwann halt auch die Welle vom Süden. Und dann dreht der Wind aber oder schläft ganz ein. Und wenn die Welle steht, heißt es, dass immer noch vom Süden die Welle kommt, weil... Das beruhigt
sich
halt.
Weil die ein bisschen länger braucht, um...
Bis sie kapiert, da gibt es ja gar keinen Wind mehr, der mich anzeigt.
Die Wellen traditionell dumm und langsam.
Genau. Und wir sind dann halt aus dem Hafen rausgefahren und sind einmal so um die Kurve gefahren, dort um die Mole. Und dann hat es uns mal so wirklich nach Backbord gelegt und zwar richtig auf die Seite. Und dann 2 Sekunden später hat es uns so richtig nach Steuerbord gelegt und zwar wirklich wieder auf die Seite. Und nach diesen 2 Sekunden ist alles am Boden gelegen, was nicht befestigt war. Und das war gar nicht so wenig, weil wir uns ja gedacht haben, es ist eh nur so ein kurzes Stückel, für Wind haben wir auch nicht. Und dann hatte Christoph noch versucht, die Mahananda, also haben wir Segel gesetzt und haben versucht, einen Kurs zu finden, wo die Mahananda ein bisschen ruhiger liegt, aber es ist der Wind und Welle sind so blöd zueinander gestanden und der Dünung gibt es ja auch noch, also diese Atlantikdünung, das war einfach, also du hast einfach keine wirklich angenehme Position gefunden und dann haben wir gesagt, das tun wir uns nicht an und sind nach, ich glaube, einer Meile waren wir unterwegs, also knappe 2 Kilometer und dann haben wir gewendet und sind wieder in den Hafen gekommen. Juhu, da sind wir wieder. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Stunden lang sauber gemacht.
Weil natürlich wieder der Kühlschrank aufgegangen ist und die Bolognese rausgekühlt
ist. Genau, der Kühlschrank ist aufgegangen und ich habe Kräutertöpfe und die sind alle auf dem Inhalt des Kühlschranks gelandet. Also die Erde hat sie dann noch auf der Bolognese verteilt und drüber haben wir dann noch so ein bisschen Aschenbecherasche gehabt und auf dem Ganzen ist dann der Teekessel gelegen und
für die Röstaromen halt.
Das war eine sehr geschmackige Soße.
Ja, schön, schön. Also ihr werdet fast gekentert vor...
gekentert wären wir nicht, aber es war denkbar ungemütlich.
Ah, okay, also, verstehe. Also segeln dann doch nicht.
Nein, es war einfach eine blöde Idee von uns.
Ja. Wie weit kann dieses Schiff auf die Seite kippen, bevor es wirklich blub macht und man bleibt drinnen?
Naja, 90 Grad halt. Also so lang bis der...
Achso, richtet es sich wieder auf. Also alles unter 90 Grad ist okay.
Ja, es richtet sich so oder so wieder auf. Also Yachten sind so gebaut, dass sie sich... Solange sie jetzt nicht volllaufen, weil eben ein riesiges Loch im Rumpf ist, wenn sie kentern, also Yachten können auch durchkentern. Das heißt, die drehen sich dann einmal um 360 Grad.
Was?
Ja. Also eine Yacht.
Das ist ja krass. Ich kenne das nur so vom Kanu, so die Todesrolle und so.
Das gibt es auch beim Segeln.
Die kann das auch?
Die Segelboote können das, ja. Man soll es aber tunlichst vermeiden. Weil meistens,
ja, schon klar.
Meistens ist dann ziemlich viel hin.
Und meistens, also ich kann mir das schon vorstellen, dass es ein emotional dann herausforderndes Ereignis ist.
Ja. Also ich will mir das gar nicht vorstellen, aber ich habe schon von ein paar Geschichten von wirklich großen Seglern gelesen, die das erlebt haben und habe für mich beschlossen, das will ich nicht erleben.
Okay, aber dann ist ja wahrscheinlich ein Segel und alles kaputt.
Genau.
Wenn das mal passiert.
Manchmal der Mast und die Elektro hin und es läuft natürlich schon Wasser rein. Also das ist, also auch wenn du jetzt alle Luken dicht hättest, also so super komplett dicht ist das ja nie, das Boot. Das reißt dann wahrscheinlich auch irgendwas weg von den Luken und ja, also steht dann drin das Wasser und also es ist ganz, ganz schlimm. Aber ich habe einmal von einem ganz berühmten deutschen Segler gelesen, schon Jahre her, und dem ist das im Nordatlantik bei Grönland passiert.
Kalt auch noch.
Ja, also das stelle ich mir echt schrecklich vor. Nämlich mental, ja, also die konnten noch so mit so einem, also da ist glaube ich der Mast da gebrochen, die haben die Dieselfässer verloren, also die meisten Segler haben ja ein paar Kanister mit Diesel zur Sicherheit an Bord, die sind auf der Reling meistens befestigt oder eben um den Mast herum, die sind alle über Bord gegangen und segeln konnten sie, glaube ich, jetzt auch nur mit so einem Notfallmast, den sie sich selbst gebastelt haben. Jedenfalls sind sie im Schneckentempo vorangekommen und konnten aber natürlich auch nicht zurück. Und ich stelle mir das so furchtbar vor, alles nass, also sie haben auch keinen trockenen Platz gehabt, weil also wirklich nicht nur in der Bilge das Wasser war, sondern die Bodenbretter sind geschwommen und die Kleidung war nass und die Nahrungsvorräte sind teilweise sofort unbrauchbar worden, weil eben nass und aufgeweicht. Also, das muss ein Horror sein.
Ich habe letztens in Griechenland, ist mir Salzwasser in mein Bier gekommen. Das war dann auch ungenießbar.
Und dann kannst du dir das ja ungefähr vorstellen, wie es denen gegangen ist.
Oder? Ja. Aber ähnliche Situation. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch ein ziemlicher Horror gewesen. Ja.
Also das kann nur jemand verstehen, der das selbst erlebt hat, so wie du.
Ja, absolut, absolut. Nein, ich will mir das überhaupt nicht drüber lustig machen. Ist sicher arg, aber ich finde es halt geil, dass sich die Schiffe von alleine wieder da aufrichten. Ja. Das ist ja cool. Ja. Das ist irgendwie so mit, ja, ich meine, die Crew haben wir verloren, es ist nichts mehr an Bord, aber das Schiff, das gibt's noch.
Ja, und du, das kommt übrigens gar nicht so oft, so selten vor, dass, also zumindest die Crew, wenn sie ein Mayday absetzt, also auch wenn sie jetzt nicht verunglücken, aber sie werden abgeborgen und dass dann Wochen später das Schiff mit stehendem Mast irgendwo an Land gespült wird. Das heißt, die Schiffe, also das Seglersprichwort, die Schiffe halten meistens mehr aus als die Menschen.
Ja, das klingt fast so. Da, jetzt habe ich wieder was gelernt. Das ist ja wirklich ein Mehrwert jetzt für mich. Also jetzt, wir blödeln hier nicht nur rum, da habe ich jetzt wirklich wieder was gelernt. Okay, spannend, sehr spannend.
Na schau.
Ich muss mal ein paar Videos dazu anschauen. Es gibt sicher ganz lustige Horrorgeschichten dazu.
Ja, wobei vom Durchkentern ein Video, das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil...
Uli, wir leben im Zeitalter von TikTok. Ja. Alles ist auf Video.
Na, dann google mal. Durchkentern nennen sie das, gell?
Ja. Jolle aufrichten nach dem Durchkentern. Da gibt's alles. Es gibt alles.
Jachten, also Jollen können kentern, Yachten können nur sinken.
Ja, Yacht-TV, Kentertest. Mhm. Wann kippt der Kahn auf Yacht-TV?
Schön.
Da, die Seenotretter, unser Typschiff im Test. Da, die Seenotretter, die machen das mit einem eigenen Boot. Also, das ist ja lustig.
Was heißt, die machen das mit einem eigenen Boot? Die probieren das aus, oder wie?
Ja, die probieren das aus. Unser Typschiff im Test. Ja, die haben offensichtlich mehrere davon. Da haben sie gesagt, bei dem einen können wir es ausprobieren.
Okay, dann machen wir ein paar Mal die Rolle.
Der Kenterversuch, der 20-Meter-Klasse. Das ist ja was.
Kenterversuch. Fein.
Ja, also die probieren, also gibt es Leute, die probieren das absichtlich, die machen das beruflich und zum Spaß. Das ist doch schön.
Muss nur jemand sagen, ich bin mutig, ich bin der größte Feigling. Nichts von all dem möchte ich machen.
Kein Durchkentertest bei den Seenotrettern mit dir live an Bord. Ich glaube, die sind da die selber auch nicht an Bord, konnte ich mir vorstellen. Ja,
bin ich mir nicht so sicher. Es gibt für euch.
Verrückte gibt es überall. Ja, Verrückte gibt es überall. Aber kann man sich auf jeden Fall im Internet sehr, sehr lange anschauen, offensichtlich. Schaut spektakulär aus. Na bitte. Einmal durchkentern für Anfänger. Ja gut, muss ich mal, aber wenn ich mir das so anschaue, auch nicht unbedingt jetzt ausprobieren.
Na, also da gibt es sicher Leute, die damit mehr Erfahrung haben als wir.
Ja. Aber wir sind ja noch immer auf Lanzarote und nicht durchgekentert.
Genau, grad so wir sind aber dann eben bis Rubicon gesegelt und waren dann einige Tage dort. Und dann ging es weiter nach Fuerteventura und über Fuerteventura habe ich schon mal erzählt.
Ja, wer es noch nicht gehört hat, unsere Folge Fuerteventura, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Am besten, ihr hört es einfach alle 22 Folgen, da ist auch eine mit Fuerteventura dabei.
Ganz einfach.
Und wenn ihr es selber nicht mehr wisst, dann müsst ihr alle Folgen jetzt nochmal hören, auch wenn ihr sie schon gehört habt. Ja, nicht zur Strafe. Nein, weil die Leute das natürlich wollen, Uli. Wir müssen ihnen das Gefühl geben, dass sie das freiwillig machen.
Kannst du dir vorstellen, dass irgendjemand freiwillig meinen Blödsinn sie anhört?
Doch, das ist wie bei Geiselnehmern, weißt du, das ist so Stockholm-Syndrom.
Verstehe. Okay.
Irgendwann ist es soweit. Irgendwann wollen sie es.
Okay, also wir machen das für Menschen mit mentalen Defiziten.
Ja, wir betreiben mehr so psychologische Kriegsführung, glaube ich.
Okay.
Ja.
Oder vielleicht gar nicht Kriegsführung, sondern Beratung, oder? Ich meine, in gewisser Weise Therapie. Angsttherapie.
Da würde ich jetzt ein bisschen aufpassen.
das ist ganz einfach so, es ist unser beider Ding und nachdem du so viele Ängste hast, mache ich gerade eine Angsttherapie mit dir und die mache ich halt einfach öffentlich, weil vielleicht geht es dem einen oder anderen ähnlich wie dir und der hat dann auch was davon.
Also letztens habe ich ja schon den Begriff maritimer Maßnahmenvollzug im Steady-Ankündigungstext gebraucht. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Das trifft es. Ja, also dann am zweiten Anlauf haben wir es dann geschafft, in den Süden von Lanzarote zu kommen und sie haben dann geankert vor Rubicon und das war eigentlich ein wunderschönes Platzerl, also wirklich so umgeben von roten Vulkankegeln, also bei Sonnenuntergang ein unglaubliches Farbspektakel. Und nächsten Tag wollten wir dann in den Hafen hinein, nach Rubicon. Und das hat dann eine Weile gedauert und war dann letztendlich ein ziemlicher Kraftakt, weil unser Anker hat beschlossen, sich um ein paar Felsen zu wickeln. Also es war dort eigentlich sandiger Grund, also ideal zum Ankern. Aber es waren auch einzelne Felsen dort und irgendwie haben wir es geschafft, die Ankerkette um diese Felsen zu wickeln. Und bei dem Versuch, also du musst, wenn du den Anker aufholst, wird natürlich zuerst die Kette aufgeholt und dann stehst du, also man kann sich das gut vorstellen, der Anker liegt im Wasser, aber die Kette steigt ja nicht senkrecht auf, sondern durch den Zug und durch den Wind und die Strömung ist das Boot ja ein bisschen versetzt vom Anker selbst. Und wenn du dann die Ankerkette aufholst, dann bist du irgendwann direkt über den Anker und das ist der Moment, wo der Anker dann ganz leicht aus dem Wasser geht.
Theoretisch.
Praktisch hat das nicht funktioniert und dann ist der Christoph so Zickzack-Kurse gefahren und hat halt von allen Seiten versucht, eine Position zu finden, aus der sich der Anker befreien lässt. Und dazu muss man sagen, das war im Jänner und es waren gerade so Fallwinde, also in der Früh kommt der Wind meistens von Land aufs Wasser durch die Temperaturunterschiede, weil sich das Land ja schneller erwärmt. Und die Winde waren ziemlich frisch, weil eben Jänner und das Wasser hat so, schätze mal, 17 Grad gehabt und der Captain ist jetzt nicht so der kälteunempfindlichste Mensch auf dieser Welt. Nein, er friert sehr leicht und schon gar nicht geht er gern bei 17 Grad Wassertemperatur Anker tauchen. Aber jedenfalls hat er sich dann schon seinen Neoprenanzug angezogen und wir haben ihn in der Zwischenzeit gesehen.
Voller Freude, wie ich mir vorstellen kann.
Genau, freudig ist er hineingehüpft und hat dabei Hula getanzt.
Und gejubelt und sich gedacht, oh, wie schön habe ich's.
Und nebenan ist ein Spanier auf seiner Segeljacht gelegen vor Anker und den haben wir schon so sehr erstaunt beobachtet, weil wir sind draußen gesessen mit unseren Kapuzensweatern und haben unseren Kaffee geschlürft zum Frühstück und der hat sich bis auf die Badehose entblößt und ist halt da so ein paar Runden im Atlantik geschwommen. Und
ja, so geht das nämlich, genau. Ja.
Und der hat dann schon, hat uns natürlich beobachtet bei unseren seltsamen Ankermanöver und hat dann offensichtlich gesehen, dass der Christoph sich gerade todesmutig in die Fluten stürzen möchte, ist jetzt übertrieben, werden müssen muss. Und hat so, dann
musste, ja, musste, ja.
Und hat dann, ist dann zu uns gekommen und hat, hat gesagt, Christoph braucht nicht reinspringen, er taucht den Anker rauf. Und da hat er dann, also wirklich, ich glaube, es waren 5 Tauchversuche, weil er immer wieder ein Stück Kette aus den Felsen befreien musste, aber er hat es dann wirklich geschafft.
Und, okay, also der ist da runtergetaucht und hat wirklich die Kette da ausgewickelt.
Genau, der hat ein paar Mal tauchen müssen, um die Kette da rauszuholen. Ja.
Okay, was lernen wir daraus? Man braucht immer einen kälteunempfindlichen Spanier dabei.
Genau, und im besten Fall heißt er Jesus. Weil unser Retter hat wirklich Jesus geheißen, also Jesu auf Spanisch.
Ja. Aber dann hätte er ja nicht tauchen müssen, sondern wäre übers Wasser gegangen.
Also ja, stimmt, aber das nutzt ja nichts, wenn die Kette unter Wasser ist.
Ja, eben, drum ja. Sind Heilige, die übers Wasser gehen, ganz schlechte Ankerkettenberger.
Na, eigentlich hätte er das Wasser einfach teilen müssen.
Stimmt, aber ich glaube, das war Moses. So, jetzt haben wir die religiöse Community auch gleich noch verärgert. Damit ist es Zeit, jetzt Schluss zu machen, bevor jetzt... Ja, warte ab, jetzt kommt nämlich nicht
bitte,
dran.
Ja, bitte, weil ich habe genug Dummheiten, die sind.
Weil nämlich zum Abschluss präsentieren wir euch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt und ihr dürft bis zur nächsten Folge erraten, oder ihr wisst das, ob sie sich wirklich so zugetragen hat oder ob wir sie rausgarn gesponnen haben. Aber zuerst müssen wir die Geschichte aus Folge Nummer 21 auflösen. Da hat euch nämlich die Uli erzählt, dass tatsächlich nur 5% des Meeresbodens wirklich kartografiert sind. Erstaunlich wenig, wenn man davon ausgeht, dass rund 70% der Erdoberfläche Meeresboden sind. Ne? Ja, und das stimmt tatsächlich. Also 70% der Erdoberfläche befinden sich eben unter dem Meer. 95% davon sind nach wie vor unerforscht. Die Statistik besagt ja, dass wir mehr über die Oberfläche des Mars wissen als über den Meeresboden. Ja, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber man konnte den... Achso, Moment. Also man hört ja oft den Vergleich, dass man mehr über die Oberfläche des Mars weiß als über den Meeresboden auf der Erde. Das ist sicherlich übertrieben. Der Meeresboden ist einmal komplett vermessen worden, aber mit einer sehr geringen Auflösung. Also Merkmale, die kleiner als 5 Kilometer sind, also da brauchst du gescheite Felsformationen, dass man die sieht, sieht man ja gar nicht. Und es gibt laufende Forschungsprojekte wie Seabed 2030, die zielen eben darauf ab, den Meeresboden wirklich viel genauer zu erfassen, damit wir eben besser sehen können, was sich dort unten wirklich befindet. Und ja, also bis zum Jahr 2030 werden wir wohl noch warten müssen auf genauere Karten vom Seeboden. Eigentlich wild. Aber
ja, und
ja so aber lang, ich meine, wir haben alle möglichen Satelliten, Radar, gestützten, weiß was ich was, Echolot-Dinger und wir schaffen es nicht, den Meeresboden wirklich zu kartografieren. Also ja, ich meine, technologisch können wir es jetzt, aber bis 2030... Also wenn du mich jetzt als Laien gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, das ist doch schon vor 50 Jahren passiert.
Hätte ich jetzt eigentlich
ja,
auch so.
Also, naja.
Aber vielleicht will man das gar nicht so genau wissen.
Stimmt.
Wer weiß, was ist da wieder für gruselige Seeungeheuer.
Genau, aber wenn wir mal den Kraken wecken, dann ist es zu spät.
Ja.
Genau, und ob das passiert, verrät ich jetzt die Uli, weil die hat nämlich noch eine weitere wilde Geschichte aus den Tiefen des Meeres. Uli, bitte.
Genau, und zwar diesmal aus dem Jahr 1985, weil da entdeckte der japanische Taucher Kihahiro Aratake auf der Suche nach neuen Tauchgründen für Touristen ganz seltsame Gesteinsformationen. Nachdem er das genauer betrachtet hat, glaubte er, dass das steinerne Gebilde von Menschenhand bearbeitet worden war. Die genauen Kanten und die präzisen Winkel haben seiner Ansicht nach darauf hingedeutet. Bald wurden diese Unterwasserpyramiden von Yonaguni, so wurden die genannt, im äußersten Südwesten Japans, im Ostchinesischen Meer weltweit bekannt. Doch wie ist es möglich, dass ein solches Monument unter Wasser geschaffen wurde? Oder ist es gar die japanische Variante von Atlantis, also eine Zivilisation, die im Meer versunken ist?
Oh, fix, das ist ja cool. Die haben die.
Schon.
Die haben, die haben zu lange den Kraken geärgert. Bis er gesagt hat, der Kraken, okay, das habt ihr davon.
Und dann hat er
die Stadt verschluckt. Einfach die Stadt verschluckt und gesagt, so, viel Spaß, jetzt spielen wir auf meinem Spielfeld.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also diese deine Theorie
ja, ist also ja ich schlimm. Tippe wieder mal auf Kraken. Wie jede Woche eigentlich.
Ja, und du liebst ganz einfach diese Unterwasserwesen.
Ja, du, das ist eine, eben den Kraken. Den Kraken rum trinke ich übrigens ganz gerne. Ja. Finde ich ganz
stimmt.
Ja?
Also für den kann ich mich ja erwärmen.
Ja, der ist okay. Mhm. Gut, das war sie auch schon. Die 21. Nein, stimmt ja nicht. Die 22. Episode von Steuerfrau, der Podcast. Tut mir leid, ich erzähle mich immer, weil ihr wisst, alles, was mehr als Finger oder 10 ist, und jetzt sind wir über 20, ist bei mir ganz schwierig. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns auf steady.com. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auf steadyhq.com/steuerfrau einen Euro in den Hut werfen, indem ihr an Bord anheuert und Matrosin oder Matrose werdet. Danke an die Bettina, die Omer, den Ralf, den Matthias und die Doris, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das auch noch ganz werbefrei. Außerdem könnt ihr einem Freund oder einer Freundin einen Gastzugang schenken. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr nicht nur den Status als Leichtmatrose, sondern ihr kriegt auch noch kostenlos Bonusmaterial. Also in diesem Fall sind das Bilder von der Uli, wie sie gerade die Ankerkette auswickelt oder in den Höllenschlund taucht. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, in den Höllenschlund springe ich. Da tauche ich nicht, weil es ja kein Wasser drin, sondern ich springe da gerade hinein.
Genau, also die Uli hat die seltene Kunst des Lavatauchens gemeistert und ihr kriegt Bildmaterial davon. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Mindestens genauso sehr freuen wir uns über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Und wenn ihr uns Feedback geben möchtet oder wenn ihr uns von euren Abenteuern auf hoher See berichten wollt, wie etwa von den pazifischen Inseln, die ich nicht mehr aussprechen kann, weil ich so noch nie davon gehört habe, weil sie so weit weg sind. Genau das wollte ich sagen. Dann schreibt uns doch eine Nachricht auf Steady, Threads, Instagram unter @steuerfraupodcast oder per Mail an steuerfraupodcast@gmail.com oder die Uli, weil die ist auf Facebook.
Genau, ich bin auf Facebook, also poste über meinen Namen oder Geburtensiegel auch immer die Podcasts und auch Blogs. Ihr könnt auch gerne meinen Blog euch anschauen und darin lesen. Und auf Instagram bin ich natürlich auch mit Steuerfrau.
Und ich mache jetzt noch schamlose Eigenwerbung für meinen Zweit-Podcast Mörderisches Österreich. Da geht es nämlich nicht um Reisen, Segeln oder sonst irgendwas, sondern da wird einfach nur gemordet und zwar am laufenden Band, weil es ist ein True Crime Podcast und in einer Folge war sogar die Uli zu Gast und hat mit mir über Vergiftungsfälle gesprochen, die ganz zufällig passiert sind. In der aktuellen Folge rede ich über das Monster vom Semmering, also einem sehr interessanten Menschen, der es vorgezogen hat, als Lebensunterhalt reiche Urlauber umzubringen. Ja, da braucht man schon starke Nerven und es geht ganz schön blutig zu. Weniger blutig geht es bei der nächsten Folge von Steuerfrau, dem Podcast, zu, es sei denn, es passiert mal wirklich was Schlimmes an Bord. Aber es geht bei der nächsten Folge auch unblutig zu, oder?
Ja. Auf jeden Fall. Also unblutig
was. Ich behaupte es jetzt einfach mal. Okay, es geht immer unblutig zu bei uns. Okay, gut. Wir sind hier der Wohlfühl-Podcast, weil den findet ihr auch überall, wo es gute Podcasts gibt. Und am einfachsten schaut ihr vorbei auf, steuerfrau.simplecast.com. Ja, dass ich es heute noch rauskriege, es ist der Tag schon etwas lange. Wir müssen wieder in der Früh aufnehmen, da bin ich ein bisschen fitter geistig, glaube ich. Egal, vielen Dank fürs Zuhören. Bussi und Baba und möge sich eure Ankerkette nie um einen Felsen wickeln. Und James Bond Bösewichte.